BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie. Bei uns geht's heute um ein wichtiges Thema, nämlich was ist zu tun, wenn man ein Inkasso-Schreiben bekommt. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher wissen nicht, ob sie wirklich zahlen müssen, wann sie eigentlich in Verzug geraten und vor allem, was Inkasso-Unternehmen überhaupt dürfen. Und diese wichtigen Fragen, die klären wir heute mit Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Frau Halm, ich grüße Sie, guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Lassen Sie mich eine Vermutung anstellen. In Zeiten von Onlinehandel kommt ein Inkassoschreiben vermutlich öfter mal in einen Briefkasten, als es noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.
Also diese Vermutung würde ich bestätigen, ohne genaue Zahlen zu kennen. Aber ja, es kommen sehr häufig und sehr viele Inkasso-Schreiben. Die einen sind berechtigt, die anderen aber auch nicht unbedingt.
Und was da den Unterschied macht, das klären wir in unserer Sendung. Bei uns zu Gast heute Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale Bayern. Es geht um das wichtige Thema Inkasso-Schreiben, die ja immer für Unsicherheit, Angst und natürlich finanziellen Druck sorgen. Frau Halm, bevor wir über Inkasso sprechen, wann gerät man denn eigentlich rechtlich in Zahlungsverzug? Viele denken ja, dafür braucht es immer erstmal die Mahnung. Stimmt so aber nicht, gell?
Das ist richtig, das stimmt nicht. Also es ist nicht so, dass nur wenn eine Mahnung gekommen ist, man in den Zahlungsverzug gerät. Und dieser Verzug ist ja Voraussetzung dafür, dass dann irgendwann ein berechtigtes Inkassoschreiben kommen kann. Sondern es gibt ganz, ganz viele und die Mehrheit des Sachverhaltes ist eigentlich so, dass man gar keine Mahnung braucht, sondern dass halt diese Mahnung bzw. der Verzug automatisch eintritt. Also beispielsweise wurde ein Rechnungsdatum festgelegt. Also das heißt, man kann halt erkennen, wann man zahlt. Muss. Oder es gibt auch den Hinweis, dass man nach 30 Tagen automatisch zahlen muss. Also insofern muss man schon sehr genau gucken, was steht denn in der Rechnung, bis wann muss ich zahlen.
Und das sollte man auch ernst nehmen, dieses Datum. Das steht da nicht einfach von ungefähr rum. Also es sind keine Richtlinien, die man nach rechts oder links gerade mal ein bisschen auslegen kann, gell?
Nein, das ist keine Empfehlung. Das ist wirklich sozusagen eine fixe Frist, die ernsthafte Folgen haben kann, wenn man sie nicht einhält. Deswegen ist es keine gute Idee zu sagen, na, ich warte erstmal die Mahnung ab, sondern es ist wirklich wichtig, diese Fristen zu berücksichtigen und die auch einzuhalten. Oder wenn man es nicht schafft, dann wirklich mal anzurufen oder sich beim Anbieter zu melden und zu sagen, bitte um Fristverlängerung, wie auch immer. Aber wirklich ernst nehmen diese Frist.
Also das ist eine ganz wichtige Botschaft. Das hätte ich jetzt so auch tatsächlich nicht wirklich gewusst. Wenn man selber einfach zum fristgerechten Datum nicht bezahlt, muss nicht zwingend eine Mahnung kommen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft, glaube ich, in dem Zusammenhang.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass da viele auch wirklich irrigerweise davon ausgehen, dass es reicht, auf die Mahnung zu warten. Also in vielen Fällen kann das auch gut
Kommt
gehen.
Kommt sie ja
aber,
auch, klar.
Genau, aber es ist eben nicht immer von Vorteil und von daher wirklich dann selber aktiv werden, wenn man nicht zahlen kann und die Rechnungsdaten wirklich sehr gut im Kopf behalten, damit man eben nicht diese Probleme bekommt.
Also man hat einfach die Bringschuld in dem Fall. Also es ist nicht der Vertragspartner auf der anderen Seite, dem man sagen kann, du hast mir ja nicht einmal angemahnt, du schickst mir jetzt gleich ein Inkasso ins Haus, das ist aber auch nicht nett. Es liegt wirklich dann an uns persönlich, dass es eben nicht so weit kommt. Das ist eine ganz entscheidende Sache tatsächlich, ja.
Ja, natürlich, und man hat sich ja verpflichtet zu zahlen.
Ja. Und der Betrag, und das ist jetzt auch eine ganz wichtige Sache, der muss beim Gläubiger eingegangen sein, nicht nur überwiesen. Auch das ist ein Unterschied.
Natürlich, also das ist jetzt vielleicht jetzt in der heutigen Zeit, wo es so relativ schnell geht mit Überweisung, kann man darauf spekulieren, dass es dann am selben Tag noch eingeht, wenn man das online macht. Aber nichtsdestotrotz, es reicht nicht, dass ich es rechtzeitig absende, sondern ich muss sicherstellen, dass es rechtzeitig beim Gläubiger eingeht. Also das heißt, erst dann habe ich meine Verpflichtung zur Zahlung erfüllt. Nicht, wenn ich das Geld absende, sondern wenn das Geld beim Gläubiger ankommt. Das ist ja auch das, was den Gläubiger interessiert, also den Anbieter. Er will das Geld ja haben.
Ja, also das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe Frist, nehmen wir mal morgen, was ist jetzt heute, ist der 12., sagen wir mal eben Frist 13.2. So, heute ist der 12., ich sage, oh, stimmt, da muss ich ja noch was zahlen. Ich überweise heute und ich glaube, das haben wir ja alle schon erlebt. Das dauert, weil morgen ist Freitag. Vielleicht kommt es tatsächlich dann am Montag beim Gläubiger an. Ist mein Problem. Nicht das der Bank und nicht das der Gegenseite, richtig?
Ja, das wäre ihr Problem. Also insofern könnte man so ein bisschen darauf spekulieren, dass natürlich nicht am Montag dann gleich irgendwann ein Inkassounternehmen beauftragt wird. Aber rechtlich wäre das möglich und das sollte man immer im Hinterkopf behalten.
Also ich habe da keine Chance, wenn ich sage, ja, Moment mal hier bitte, ich kann es ja aufgrund meiner Bankunterlagen beweisen, ne? 13. war der Termin und am 12. habe ich überwiesen. Hilft mir unter Umständen tatsächlich nichts?
Nee, hilft unter Umständen nichts. Also ich würde mal sagen, jeder
Ja.
normale Verkäufer wird da natürlich nichts sagen, aber rein rechtlich hilft das nichts. Das ist in Ihrer Verantwortung, das rechtzeitig zu initiieren und auf den Weg zu bringen.
Ja, ist mir schon wichtig, dass wir das wirklich ganz deutlich machen, weil also ich bin tatsächlich, wie vermutlich ganz viele Hörerinnen und Hörer, davon ausgegangen, ein, zwei Tage vorher, das passt ja dann schon, ich bin ja innerhalb der Frist, aber wenn warum auch immer das Geld nicht fristgerecht dann wirklich auf der anderen Seite ankommt, wäre es tatsächlich mein Fehler und mein Problem. Und da glaube ich, da sind sich sicher alle, viele Menschen nicht ganz sicher drüber, über diese Situation. Ist gut, dass wir das geklärt haben.
Also da gebe ich Ihnen recht, was man natürlich machen kann, wenn man wirklich zu spät mal überweist, dass man dann halt auch mal eine Mitteilung schickt und eben auch den Nachweis bringt, dass man es abgesendet hat. Das kann den Verkäufer dann ja vielleicht auch beruhigen. Also es gibt ja dann immer so die menschlichen Möglichkeiten, dann noch miteinander zu kommunizieren. Das würde ich dann aber auch empfehlen. Also wenn man kurz vor knapp was absendet, überweist. Heutzutage geht es ja schnell, aber manchmal
Ja.
kann vielleicht was dazwischen kommen. Dann wirklich mal hinterher eine E-Mail zu schicken, habe ich überwiesen, kommt nächste Woche und dann muss der andere auch nichts initiieren. Ist ja auch eine Möglichkeit.
Tatjana Halm von Raucherzentrale ist heute bei uns zu Gast und beantwortet Fragen rund ums Thema Inkasso. Der besondere Fall ist eine zurückgewiesene Lastschrift. Wann kommt denn das vor? Was sind denn da für Situationen vorstellbar?
Also das passiert leider sehr häufig. Also man kauft normal ein, geht tanken, hat eine Strom-, Telefonrechnung, was auch immer und hat ein Lastschriftverfahren eingerichtet und dem zugestimmt. Also das heißt, man geht den Vertrag ein und bezahlt wird dann im Nachgang durch die Abbuchung vom Konto. Und da ist es natürlich auch sehr wichtig, dass das Konto gedeckt sein muss, weil ansonsten kann man auch hier in Verzug geraten, wenn eben keine Deckung da ist, wenn nicht ausreichend Geld auf dem Konto ist. Also das heißt, man muss schon sicher sein, dass man genug Geld auf dem Konto hat, wenn man dieses Lastschriftverfahren durchführt.
Also, dass die Stadtwerke zum Beispiel abbuchen können, die Pauschale, die immer abgebucht wird zum so und so vielten jeden Monats, das weiß man ja dann eigentlich auch.
Ja, genau. Also das ist ein Beispiel, aber man geht ja auch manchmal einkaufen und zahlt dann mit der Karte. Das ist ja dann auch einfach so, ne? Da wird ja auch dann später vom Konto abgebucht oder bei Online-Käufen, wo man dann das Girokonto dann als Zahlmethode angibt. Dann muss man im Blick behalten, dass das Konto gedeckt ist, dass ausreichend Geld vorhanden ist, weil wenn es nämlich nicht ausreicht, dann kommt eben das Problem, dass man nicht bezahlt und dadurch dann sofort in Zahlungsverzug geraten kann. Und genau eben auch hier dann wieder keine Mahnung notwendig ist. Manchmal müssen dann ja so auch die Adresse und die Kontaktdaten dann überhaupt erst ausfindig gemacht werden, wenn man dann anonym an einer Tankstelle zahlt. Da gibt es dann nur die Kontonummer. Und dann gibt es die Rücklasskostschriften und auch die Inkassokosten, die dann entstehen können.
Da kommt dann mehr. Gut, die meisten, die werden wohl ein Girokonto haben und da gibt es natürlich immer, ist natürlich ein kleiner Überziehungsrahmen eingeräumt von Seiten der Bank, aber es kann natürlich ganz schnell gehen, dass der auch mal nicht mehr ausreicht und dann gehen die Sachen wirklich zurück und dann wird es sofort schwierig, gell?
Genau, das muss man im Blick behalten. Habe ich einen Überziehungskredit, den ich verwenden kann und einsetzen kann? Der ist aber teuer, also das ist sicherlich jetzt auch
Ja,
keine Empfehlung.
nein.
Aber das ist der Puffer, der dann nochmal eine Sicherheit gewähren kann. Aber wenn ich den nicht habe oder wenn der halt auch schon ausgereizt ist, dann ist das natürlich mit Problemen belastet, was dann im Nachgang passieren kann. Das ist dann unangenehm und das kostet noch mehr. Und insofern ist es wichtig zu gucken, habe ich genug Geld auf dem Konto?
Also wichtig, das nochmal zu sagen, das gilt für Strom, Gas, Telefonabschläge, also für alle diese Dauerkosten, die jeden Monat abgebucht werden. Das gilt, wenn wir online einkaufen, das gilt für Einkäufe im Geschäft. Keine Mahnung ist nötig. Wenn die Lastschrift nicht eingelöst wird, sind wir sofort in Verzug. Wie ist denn das Prozedere grundsätzlich? Also ich habe jetzt, keine Ahnung, online was bestellt, habe gesagt, jawohl, Lastschrift, zack, bumm. Und das quasi, meine Bank löst es nicht ein, weil sie sagt, nee, 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 den Monat auf gar keinen Fall, da geht nichts mehr. Geben die das dann sofort an Inkasso weiter, in der Regel eben, um sich selber Arbeit und etc. Arbeit zu sparen, weil sie auch die Möglichkeiten gar nicht haben?
Also viele Anbieter machen das, weil sie das dann nach außen geben quasi. Also ein Inkasso-Unternehmen ist ja halt ein privates Unternehmen, das dann beauftragt werden kann mit der Verfolgung von offenen Forderungen. Und viele machen das dann wirklich, weil es geht ja auch dann darum, die Adresse ausfindig zu machen. Also das heißt, es sind ja dann halt Prozedere, die durchgeführt werden müssen. Und das sind dann automatisierte Durchgänge. Und das können dann Inkasso-Unternehmen natürlich, weil sie nichts anderes machen. Und deswegen wird das dann ja halt Geld, oft dann eben nach außen. Das wird dann oft nach außen gegeben und ja, dann wird es halt
teurer.
Wie
kommen die wohl an meine Adresse? Ist ja auch eine Frage, die in dem Zusammenhang nicht ganz uninteressant ist.
Ja, da kann man Auskünfte stellen. Da gibt es Einrichtungen und Stellen, die man dann halt befragen kann. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn jemand eine Rechnung nicht zahlt, hat man dann im Rahmen der Rechtsverfolgung Auskunftsrechte, dann zu erfahren, wer derjenige ist.
Ja, wichtige Frage natürlich, ab wann darf denn ein Inkasso-Unternehmen eingeschaltet werden? Viele Verbraucher sagen, das war zack, auf einmal im Briefkasten, ich habe eben gar nicht damit gerechnet, ich war mir gar nicht keiner Schuld noch richtig bewusst. Wann dürfen Unternehmen Inkasso-Unternehmen beauftragen?
Also eine Voraussetzung, über die wir jetzt gesprochen haben, ist der Verzug. Also das heißt, ich zahle meine Rechnung nicht rechtzeitig und es braucht auch keine Mahnung. Es kann sein, dass eine Mahnung notwendig ist, aber gehen wir mal davon aus, es kann auch ohne Mahnung passieren. Die zweite Voraussetzung ist aber, dass die Forderung überhaupt berechtigt ist. Auch da erleben wir häufige Fälle, in denen dann einfach Forderungen behauptet werden. Das sind dann Abzocker. Aber es muss eine berechtigte Forderung sein und ich muss mit der Zahlung im Verzug sein. Dann kann schon ein Inkasso-Unternehmen beauftragt werden, diese Forderung einzutreiben.
Zum Thema berechtigte Hauptforderung. Ich glaube, das haben vielleicht auch schon die ein oder anderen mal erlebt. Du bist im Urlaub, du bist da irgendwo unterwegs gewesen, vermutlich mit dem Auto. Also ich habe das selber auch schon erlebt. Und auf einmal kam eine Inkasso-Forderung. Ich wäre an dem und dem Tag und die Uhrzeit hätte ich einen Verstoß begangen. Ich bin auf der Busspur gefahren oder halt irgend sowas. Die Summe war gar nicht so klein. Ich konnte nur nachweisen, dass ich an dem Tag nirgends gewesen sein konnte, weil ich nämlich gearbeitet habe. Und da habe ich mir auch gedacht, wie geht denn bitte sowas? Also das ist schon, fühlt man sich schon ganz schön über den Tisch gezogen, ne? Also wenn so eine Nummer passiert. Und passiert öfter, habe ich mir erzählen lassen dann. Ich habe bei Freunden nachgehört und gesagt, ja, wir haben auch schon mal eine unberechtigte Forderung bekommen, was das angeht. Ja.
Also das ist eine große betrügerische Nummer auf jeden Fall, die auch wirklich vielfach in allen möglichen Bereichen durchgeführt wird. Hier wird natürlich so ein Drohszenario aufgebaut, ein Inkassoschreiben kommt, das beeindruckt viele, das übt Druck aus. Und dann reagiert man vielleicht auch manchmal vorschnell und damit wird nämlich genau agiert, dass halt hier dieser Druck Verbraucher dazu bringt, zu zahlen, obwohl sie gar nicht zahlen müssen. Manchmal kriegen Verbraucher auch, also für alle möglichen Bereiche, das sind dann halt, manchmal waren es auch sozusagen so, man hätte halt Erotiktelefonate geführt, das sind dann Sachverhalte, die dann vielleicht auch peinlich sind, bei denen man dann halt auch wirklich irgendwie gar nicht irgendwie sich Hilfe holen möchte, weil man sich dann rechtfertigen müsste. Also es wird mit allen möglichen Methoden gearbeitet. Dahinter stecken wirklich Betrugsmethoden, das muss man ganz klar sagen. Da gibt es das Inkasso-Unternehmen offiziell gar nicht, die Forderung gibt es gar nicht. Aber es wird so viel Druck aufgebaut, häufig auch mit mehreren Schreiben hintereinander, dass man dann einfach zahlt, nur um seine Ruhe zu haben, gar nicht, weil man muss. Und das ist aber ganz wichtig, genau zu prüfen, kann denn diese Forderung überhaupt stimmen? Habe ich das wirklich gemacht? Und wenn nicht, dann sich dagegen natürlich zu wehren und nicht einfach zu zahlen, weil das darf ja nicht erfolgreich sein.
Ja, also nochmal ganz deutlich zu sagen, zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Es besteht eine berechtigte Hauptforderung, was natürlich bei der Post aus Italien, wo ich gar nicht war, nicht der Fall war. Und ich bin mit irgendeiner Rechnung oder einer Summe im Zahlungsverzug. Und dann können eben die Inkasso-Unternehmen tatsächlich der Sache nachgehen und handeln dann im Auftrag des Gläubigers. Oder, was auch vorkommt, glaube ich, dass sie die Forderungen vom Gläubiger kaufen, gell?
Ja, das gibt es natürlich auch immer wieder, dass halt Gläubiger dann einzelne oder halt auch ganze Pakete, wenn sie natürlich viele Kunden haben, dann an das Inkassounternehmen abtreten und dann das Inkassounternehmen quasi selber Gläubiger wird. Dann dürfen sie aber keine Inkassogebühren nehmen, weil sie ja dann halt eine eigene Forderung dann geltend machen. Da sehen wir dann auch immer wieder Aspekte, die dann dazu führen, dass halt einfach hier zu viel verlangt wird. Aber da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen.
Da reden wir nachher nochmal drüber.
Genau, was die Kosten angeht. Wichtig ist mir noch zu sagen, beim Zahlungsverzug wirklich auch drauf gucken, reicht es, dass man ins Verzug gekommen ist oder muss eine Mahnung kommen? Also es reicht auch nicht immer der Zahlungsverzug. Manchmal muss auch gemahnt werden. Also hier nochmal genau schauen, wie der Sachverhalt war.
Wie kann ich das nachprüfen? Also wo kann ich diesen Sachverhalt klären, ob eben eine Mahnung kommt oder nicht? In den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder wo steht das dann?
Ja, genau. Beispielsweise in den Geschäftsbedingungen oder in der Rechnung. Wenn dann in der Rechnung muss darauf hingewiesen werden, dass beispielsweise innerhalb von 30 Tagen zu zahlen ist. Sonst gerät man automatisch in Verzug. Oder es steht halt drin, es ist zahlbar bis, also wenn ein konkretes Datum genannt wird. Also wenn diese Dinge nicht vorhanden sind, dass man halt wirklich aus der Rechnung heraus erkennen kann, wann man zahlen muss, dann muss gemahnt werden, ansonsten nicht. Aber meistens ist es der Fall, nichtsdestotrotz immer mal drauf gucken, was genau geregelt ist.
Unser Thema heute bei Habe die Ehre, Fragen rund ums Inkasso mit Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale. Frau Halm, muss ich Inkassokosten eigentlich immer bezahlen? Da sind ja auch oft Zusatzkosten drin und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um?
Also nein, man muss nicht immer die Inkassokosten zahlen oder zumindest auch nicht einzelne Positionen auf den Rechnungen der Inkassounternehmen. Da muss man genau hinschauen. Wir hatten ja schon gesagt, wenn die Voraussetzungen nicht da sind, weil eine Rechnung unberechtigt ist, dann sollte man gar nichts zahlen natürlich und sich auch dagegen wehren. Aber auch wenn die Rechnung berechtigt ist und wenn auch das Inkassounternehmen eingeschaltet werden durfte, gibt es einzelne Positionen, die unzulässig sind.
Was wären das für Positionen zum Beispiel?
Also wenn beispielsweise die Adressermittlung durchgeführt werden soll, obwohl die Adresse bekannt ist, da wird dann gerne mal eine Gebühr dafür verlangt oder eine Kontoführungsgebühr wird verlangt. Es ist natürlich sowieso in den Inkassokosten drin, dass ein Konto geführt wird. Das muss man nicht nochmal extra abbuchen. Oder auch pauschale Bearbeitungs- bzw. Überwachungskosten. Dafür wird das Inkassounternehmen ja bezahlt. Also das ist ja sozusagen von der eigentlichen,
ist ja die Arbeit, von den eigentlichen die Sie
Kosten.
Tun. Ja.
Genau, abgedeckt. Das muss man dann nicht nochmal extra zahlen. Das wäre ja so, wie wenn Sie dann jetzt für jede Moderation nochmal extra Geld nehmen würden.
Schön
oder
wär's.
Ich für jedes Interview nochmal extra Geld nehmen würde. Also dafür wird man ja bezahlt und das kann man nicht nochmal extra abrechnen. Auch bei den Zinsen wird manchmal zu viel verlangt. Wir haben eben klassischerweise 5 Prozentpunkte über den Basiszinssatz. Da wird auch gerne mal höher gegangen. Also insofern ist das wirklich was, wo man genau drauf hinschauen sollte. Ist da jetzt wirklich jede Position berechtigt oder nicht?
Das ist ja nun insgesamt alles, ja, ich sag mal, komplexes Thema. Und ich glaube, da haben schon auch viele den Eindruck, boah, also ja, okay, vielleicht zahle ich jetzt 2,50 Euro zu viel, aber komm, Mensch, weg ist weg. Und also wie kann man sich da schlau machen? Also wenn ich jetzt sage, so, das Ding ist da, ich muss mich damit auseinandersetzen. Wir gehen jetzt mal grundsätzlich davon aus, die Forderung des Inkassounternehmens ist berechtigt. Und dann eben diese Sachen, die da stehen, Adressermittlung kostet was, Zinsen, Gebühren. Wie kann ich mich da schlau machen?
Ganz einfach, wir haben einen Inkasso-Check, um jetzt mal einen kleinen Werbepart für die Verbraucherzentrale da
natürlich
auch mal einzubringen.
Bitte immer.
Wir haben einen Inkasso-Check, der genau diese Fragen beantwortet, wo man durch Punkt für Punkt durchgeführt wird, weil, wie Sie sagen, es ist gar komplex, es ist sehr rechtlich, also insofern ist es jetzt kein Allgemeinwissen, dass man da halt irgendwie jede Position richtig einordnen kann, und insofern bieten wir da wirklich ein gutes Tool an, mit dem man sich dann durcharbeiten kann, Punkt für Punkt, um genau diese einzelnen Faktoren. Ist die Grundgebühr zu hoch? Durfte die Grundgebühr überhaupt genommen werden oder wurde da was aufgekauft? Sind die einzelnen Positionen berechtigt? Das ist ja viel zu komplex. Das ist jetzt nichts, was man allgemein kennt, ne? Und insofern kann ich das nur empfehlen, da unser Tool an die Hand zu nehmen. Da gibt's dann auch die Möglichkeit, sich Musterbriefe dann halt auch mal zu erarbeiten. Also insofern hoffen wir, dass wir da natürlich wirklich hilfreich beiseite stehen können mit diesem Tool. Und im Zweifelsfall kann man natürlich immer zu uns kommen.
Ja, und was auch wichtig ist, was wir noch kurz ansprechen sollten, Inkassokosten sind gesetzlich gedeckelt, dürfen nicht höher als Anwaltskosten sein. Was heißt es im Klartext?
Also Anwaltsgebühren sind ja offiziell gesetzlich geregelt. Da gibt es Vorgaben und Berechnungsgrundlagen. Und das Inkassounternehmen übernimmt ja auch Rechtsverfolgung. Und deswegen wird das dann entsprechend bewertet. Es sind keine Anwälte, es ist auch keine Anwaltsgebühr. Aber es wird eben so geregelt, dass es nicht teurer sein darf als das, was ein Anwalt nehmen würde. Auch da sind wir von verbraucherzentralen Sicht ein bisschen kritisch, weil natürlich anwaltliche Tätigkeiten häufig noch über das hinausgehen, was Inkassounternehmen machen. Aber aktuell ist die gesetzliche Lage so. Aber auch hier kann man nochmal gegenchecken, was dürfte denn ein Anwalt für eine vergleichbare Tätigkeit überhaupt nehmen. Und darüber hinaus darf dann das Inkassounternehmen auch nicht gehen. Auch das ist etwas, was man jetzt als normaler Kunde nicht weiß. Das ist was, was natürlich Anwälte gut einschätzen können, wo wir aber auch Hilfe anbieten.
Wir unterhalten uns gleich, was man tut oder tun sollte, wenn die Forderungen unberechtigt oder zumindest zweifelhaft sind. Jetzt geht's um die wirklich wichtige Frage: Was tue ich denn, wenn mir ein Inkassounternehmen ein Schreiben schickt und ich sage, also die Forderung ist überhaupt nicht berechtigt, beziehungsweise die ist zweifelhaft? Schmeiß ich das Schreiben einfach in Papierkorb und reagiere gar nicht, Frau Halm?
Das ist gar keine gute Idee. Also wichtig ist es als allererstes, ruhig zu bleiben. Das ist was, was wir immer wieder erfahren, dass Verbraucherinnen und Verbraucher da doch sehr nervös werden. Ein Inkassounternehmen ist keine staatliche offizielle Einrichtung. Ein Inkassounternehmen ist ein privates Unternehmen, das beauftragt wurde. Also das heißt, da passiert jetzt erstmal nichts wie bei einem Gerichtsvollzieher. Und diese Ruhe sollte man wirklich bewahren, um dann wirklich ganz sachlich an die Sache rangehen zu können. Wegschmeißen ist natürlich keine Option, weil es kann ja was dran sein. Das heißt, es wird dann nur noch teurer und nur noch belastender. Wichtig ist es einfach in Ruhe, diese Forderung, dieses Schreiben durchzugehen, abzuwägen, ist das was Berechtigtes, ist das nicht berechtigt? Und wenn es nicht berechtigt ist, dann gegebenenfalls einmal widersprechen. Auch da haben wir Musterbriefe, die man verwenden kann. Und wenn es wenn es berechtigt ist, dann halt entsprechend natürlich reagieren und gucken, dass man dann vernünftig bezahlen kann.
Musterbriefe finde ich bei euch dann im Internet, oder? Auf eurer Seite von der Verbraucherzentrale?
Ja, genau. Da helfen wir weiter auf der, auch im Kontext, im Zusammenhang mit diesem Inkasso-Check. Aber da gibt es dann halt eben diese Musterbriefe, wie ich widerspreche. Also von daher wirklich gucken, ist es unberechtigt, einfach für die Nerven mal einmal einschreiben. Und dann reicht's auch, weil es wird ja nicht richtiger, wenn man es fünfmal schreibt. Es ist einfach belästigend, wenn dann halt das Unternehmen trotzdem schreibt. Aber das kann man dann einfach mal abheften, beiseite legen. Wenn ich wirklich diese Forderung habe und nicht bezahlt habe, dann in Ruhe die einzelnen Positionen durchgehen und das bezahlen, was man bezahlen muss.
Ja, keine Teilzahlungen. Davon raten Sie ab oder auch keine Ratenzahlung unterschreiben, gell?
Ja, Ratenzahlungen unterschreiben ist immer so ein bisschen heikel, weil da häufig auch ein Anerkenntnis, das ist jetzt ein sehr juristischer Begriff, ein Anerkenntnis mit unterschrieben wird. Also das heißt, man unterschreibt dann in dem Moment, dass alle Forderungen, also alle Kosten, alle Positionen, die da auf der Rechnung stehen, auch wirklich berechtigt sind. Und dann haben sie keine Chance mehr, gegen möglicherweise unzulässige Positionen vorzugehen. Insofern ist es auch sehr wichtig, sich hier beraten zu lassen, was kann ich machen, was kann ich nicht machen. Wenn man das so ungeprüft unterschreibt, weil es erstmal attraktiv aussieht, kann das dann halt einfach dazu führen, dass man immer wieder noch mehr zahlen muss, weil halt diese Ratenzahlungen dann gar nicht auf die eigentliche Forderung gezahlt werden, sondern auf die Inkassokosten. Und die Forderung, die bleibt.
Eben. Und die Kopie des Widerspruchs, die sollte man gerne auch an den eigentlichen Gläubiger schicken, gell?
Ja, das ist ja immer so ein bisschen eine ungute Situation, dass man jetzt gar nicht mehr weiß, wer ist denn jetzt eigentlich mein richtiger Ansprechpartner? Der
Ja.
eigentliche Anbieter sagt dann immer, ich habe damit gar nichts mehr zu tun. Das ist Inkassounternehmen. Das Inkassounternehmen sagt dann, na ja, also zur Forderung können wir nichts sagen. Da ist ja der Anbieter. Und am Schluss weiß man gar nicht, wer hat denn eigentlich jetzt meine Forderung und wer hat denn überhaupt was zu sagen? Und insofern ist es natürlich wichtig, dass man sich absichert und dann eben, wenn man einen Einspruch einlegt, wenn man den Positionen widerspricht, dann in den Anbieter eine Kopie zu schicken, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe alles getan, was ich tun kann.
Ja, also wir wiederholen das nochmal ganz kurz. Wenn man widersprechen möchte, gibt es einen Musterbrief dazu. Den kann man bei euch auf der Seite auch finden bei der Verbraucherzentrale. Dann per Einschreiben schicken, begründen, warum man das für nicht berechtigt hält und auch eine Kopie des Widerspruchs an den Gläubiger schicken und das alles vielleicht abheften, damit man einfach mit Datum drauf, damit man sagt, guck mal, das habe ich doch mal gemacht, wenn es dann weitergeht in diesem Prozess, dass man einfach sozusagen auf der sicheren Seite ist, gell?
Ja, genau. Und einfach auch wirklich beruhigt ist, weil man muss damit rechnen, dass immer wieder Schreiben kommen. Und wenn man nichts getan hat, dann wird man auch immer nervöser. Und das geht ja auch darum, dass man da halt einfach besonnener reagieren kann, wenn solche Schreiben kommen.
Ja, und was passiert, wenn da Drohversuche kommen oder Einschüchterungen, wenn die Schufa ins Spiel gebracht wird? Darüber unterhalten wir uns dann nach den 11 Uhr Nachrichten. Bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat, habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße ganz herzlich. Falls Sie ein bisschen später zu uns gestoßen sind in unserer Ratsch-Sendung, ratschen wir heute sozusagen über ein wirklich wichtiges Thema. Inkassoschreiben, die ja für Unsicherheit oder für Angst sorgen und auch hohen finanziellen Druck aufbauen. Und wie man damit umgeht, erklärt uns Tatjana Halm von der Verbraucherzentrale in Bayern. Gleich reden wir über Drohungen, Einschüchterungen und die Schufa. Inkassounternehmen drohen ja häufig mit Schufa-Einträgen oder Gerichtsverfahren oder dem Gerichtsvollzieher. Wie realistisch sind denn diese Drohungen, Frau Halm?
Ja, erstmal gar nicht mal so realistisch. Also man muss ein bisschen unterscheiden. Schufa-Einträge können durchaus erfolgen, deswegen ist es aber auch so wichtig, auf Inkassoschreiben zu reagieren. Denn wenn man einmal widersprochen hat, können keine Schufa-Einträge einfach erfolgen. Sollten dann trotzdem welche festgestellt werden, muss die Schufa diese Einträge löschen. Deswegen bitte genau darauf achten und gucken, wann und wie man widersprechen kann, weil es wirklich diese Folge hat, dass dann keine Schufa-Einträge kommen können.
Ja.
Was die anderen Ankündigungen angeht, dass dann der Gerichtsvollzieher kommt oder manchmal liest man auch was vom Haftbefehl, das ist natürlich sehr einschüchternd und soll ja natürlich auch dazu beitragen, dass man dann halt sehr schnell zahlt, damit man dieses Problem los wird. Das kann nicht einfach so kommen. Ob ein Gerichtsvollzieher kommt, das entscheidet ein Gericht dann am Schluss. Also das heißt, erstmal muss ein Gerichtsverfahren durchlaufen werden, dann müsste der Anbieter oder das Inkassounternehmen dieses Gerichtsverfahren auch gewinnen, also wirklich die Berechtigung darlegen und erst dann kann ein Gerichtsvollzieher beauftragt werden. Genau das ist ja der Punkt. Ein Inkassounternehmen selbst hat überhaupt gar nicht das Recht, einfach so ohne vorherigen Gerichtsverfahren jemanden zu beauftragen.
Ja, ist vielen auch nicht bewusst, weil mit Angst lässt sich natürlich auch immer Geld machen. Das muss man ganz klar sagen, ne?
Ja, definitiv. Also es ist ja auch die Gestaltung von diesen Ankündigungen. Da wird ja auch gerne mal unterschlagen, dass man erstmal ein Gerichtsverfahren machen muss, sondern es wird dann relativ groß und fett von Haftbefehl und was weiß ich was gesprochen. Und dann ist man natürlich, weil man sich nicht auskennt über die rechtlichen Verfahren und Prozesse, dann verunsichert. Und genau das kritisieren wir natürlich auch, dass hier wirklich Drohkulissen aufgebaut werden, um Verbraucherinnen und Verbraucher dazu zu bewegen, schnell zu zahlen.
Ja, also nochmal ganz wichtig, man muss widersprechen dem Inkassoschreiben, dann darf überhaupt kein Schufa-Eintrag erfolgen. Jetzt nehmen wir aber an, ich kann nicht widersprechen, weil die Forderung ist berechtigt. Wann erfolgt dann ein potenzieller Schufa-Eintrag?
Ja, das kann natürlich, wenn man dann im Verzug ist und wenn das Inkassounternehmen beauftragt worden ist und alles ist berechtigt und auch die Forderungen in der Höhe sind berechtigt, dann kann natürlich jederzeit dann der Schufa-Eintrag erfolgen, wenn man bei dem Anbieter das quasi so vereinbart hatte. Das ist dann im Kleingedruckten auch irgendwann immer zu entnehmen. Und das ist auch was, wo es sich lohnt, im Nachgang auch wirklich mal zu gucken und Auskunft bei der Schufa einzuholen. Wie ist denn da die Situation? Wie viele Einträge gibt es? Müssen gegebenenfalls Einträge gelöscht werden? Auch hier hat man natürlich die Möglichkeit, aktiv dagegen vorzugehen, damit es zumindest nicht zu lange drin bleibt.
Aber ganz, ganz wichtig, Gerichtsvollzieher schickt das Gericht, sie kann kein Inkassounternehmen schicken. Das ist auch, glaube ich, etwas, was gar nicht so bewusst ist den meisten.
Ja, ich brauche ein Urteil und danach kann man erst einen Gerichtsvollzieher beauftragen. Also das heißt, es wird ein offizielles Gerichtsverfahren erstmal durchlaufen oder eben auch ein Mahnbescheid und Vollstreckungsbescheid. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen. Wenn ein gelber Brief von einem Gericht kommt, wo dann Mahnbescheid draufsteht oder ein Vollstreckungsbescheid, auch da muss man dringend aktiv werden, weil das ist wie ein Gerichtsverfahren. Auch da kommt dann am Schluss dann halt ein sogenannter rechtskräftiger Titel, wie man so schön sagt als Jurist, da kann man dann halt auch einen Gerichtsvollzieher beauftragen. Deswegen auch hier dringend tätig werden.
Muss ich Inkasso-Mitarbeiter eigentlich in die Wohnung lassen, wenn die das verlangen? Also haben die da irgendwelche, ja, Rechte?
Nein, auch hier zeigt sich wieder, dass es einfach private Unternehmer sind und nicht irgendwelche hoheitlichen Akteure wie ein Gerichtsvollzieher. Also es sind einfach nur Privatunternehmen und wenn man die nicht reinlassen möchte, dann muss man die auch nicht reinlassen. Also da kann man auch wirklich vehement dann davon absehen und auch darauf hinweisen, dass das nicht geht.
Dann sprechen wir jetzt mal über den Worst Case sozusagen, liebe Frau Halm, nämlich über Mahnbescheid und Gerichtsverfahren. Was passiert denn, wenn ein Inkassofall tatsächlich vor Gericht geht und dann ein Mahnbescheid zugestellt wird? Wie ist der Ablauf?
Ja, das ist dann natürlich wirklich eine andere Qualität. Ein Mahnbescheid ist dann wirklich etwas Hoheitliches. Also das heißt, es kommt ein Brief von Mahngericht. In Bayern ist es das Mahngericht in Coburg. Und da ist ein Mahnbescheid drin. Das ist ein großer Zettel mit vielen Informationen. Und hier hat man die Möglichkeit, fristgerecht innerhalb von 14 Tagen einen Widerspruch einzulegen. Und stimmt etwas nicht mit der Forderung, dann sollte man das auch tun. Wir haben auch immer wieder Fälle erlebt, in denen dann Inkassounternehmen, also unseriöse Inkassounternehmen oder Gläubiger, wirklich es auch einfach mal drauf ankommen lassen und noch Mahnbescheid mal rausschicken, weil viele dann zahlen, weil sie denken, um Gottes Willen, das ist ja jetzt dann wirklich richtig offiziell. Also auch hier hat man noch die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen und wenn man nicht damit einverstanden ist, dann sollte man das auch tun.
Aha, und die Frist, die gibt's da in der Regel auch bei solchen Sachen. Wie lange kann man sich Zeit lassen? Also erstmal einen Schock kurz verdauen und dann handeln. Wie lange hat man Zeit dafür?
Genau, nachdem man den Schock überwunden hat, 14 Tage hat man insgesamt Zeit und das sollte man dann auch wirklich nutzen. Es ist nämlich so, dass nicht immer automatisch dieses Verfahren dann weiterläuft. Also man kann bei diesem Mahnbescheid angeben, ob man dann halt danach, wenn jemand widerspricht, automatisch ein Gerichtsverfahren haben möchte oder nicht. Das ist ein kleines Kreuzchen, das kann man dann mal anschauen und dann kann man, weiß man auch, was einen erwartet, ob der Antragsteller, also hier das Inkassounternehmen, das ist jetzt alles sehr juristisch, das ist mir klar, aber ob der Antragsteller das Inkassounternehmen dieses Kreuzchen gemacht hat, wenn er das gemacht hat, dann geht es wirklich automatisch weiter ins Gerichtsverfahren.
Naja, es ist ja natürlich so, dass wir hier eigentlich nur, es ist keine wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe. Wir wollen ja nur auf das Thema aufmerksam machen, wollen
Ja.
sagen, wo sind da die Fallen, wo sind die Probleme, was hat man für Möglichkeiten und im Einzelfall wird sich jeder dann doch vielleicht auch von Ihnen, Ihren Kollegen, einfach Beratung holen. Das muss man so ganz klar sagen. Also bei uns geht es darum, dass wir hier einfach ein bisschen sensibilisieren und auch aufzeigen, wo lauern da so die Tücken in diesen ganzen Thematiken, die auch wir zwei hier immer ansprechen. Wenn man
Ja.
also keinen Widerspruch einlegt, dann droht irgendwann der Vollstreckungsbescheid, richtig?
Ja, genau. Dann kommt der Vollstreckungsbescheid. Das ist wie ein Urteil. Und dann kann der Gerichtsvollzieher beauftragt werden. Das ist auch etwas, das gilt dann 30 Jahre. Also das heißt, man kommt dann auch nicht irgendwann in eine Verjährung. Und insofern können dann halt die Gläubiger sehr lange dann noch was geltend machen und sehr lange hinterher sein. Und insofern gilt es, das zu vermeiden, wenn hier vor allen Dingen eigentlich eine unberechtigte Forderung im Raum steht.
Ja, aber das finde ich, das macht mich ja jetzt so ein bisschen nervös, dass ich mir denke, das gibt es also wirklich, dass Inkasso-Unternehmen, obwohl sie eigentlich wissen, die Forderung, die wir da jetzt stellen, die ist gar nicht berechtigt, dass die dann noch einen Schritt weiter gehen manchmal, um einfach ihre massive Drohgebärde quasi, um der nochmal mehr Nachdruck zu verleihen, das ist ja schon ein Ding, ne?
Ja, das ist ein Ding, das ist auch einfach der Systematik dieses Mahnverfahrens geschuldet, weil dieser Mahnbescheid, der dann zu einem Vollstreckungsbescheid führt, da prüft das Gericht nicht inhaltlich, ob die Forderung besteht, sondern erstmal nur die Formalien. Und wenn da nicht widersprochen wird, dann kann es zu diesem Vollstreckungsbescheid kommen. Deswegen ist es so wichtig, da genau darauf zu achten, damit eben dieser Automatismus nicht weiterläuft, sondern der Widerspruch dann das ganze Verfahren beendet, weil dann müsste ja sozusagen der Anbieter wirklich richtig vor Gericht gehen, wo die Forderung geprüft wird.
Ja.
Und das kann er dann ja nicht machen.
Ja, aber wenn es jetzt nun dieses Szenario gibt, dass da also jemand wirklich versucht, quasi Geld von mir einfach abzuzocken, ohne Berechtigung, dann müsste ich doch wiederum meinerseits zum Beispiel so ein Unternehmen oder der mir den Brief schickt, den müsste ich doch dann auch belangen können.
Ja, das ist dann immer die Frage, welchen Schaden man wirklich hat und welche Kosten einem dadurch entstanden sind. Und insofern wird es daran manchmal scheitern, dass man nichts hat, was man dann verlangen könnte. Aber ja, grundsätzlich könnte man natürlich überlegen, dass man hier dann auch gegen das Unternehmen vorgeht.
Ich fühle mich psychisch belästigt, zum Beispiel. Dass ich sage, Mensch, das
Ja.
hat mich verletzt, es hat mich wehgetan, es hat mich in Unsicherheit gebracht, unter Druck gesetzt und es ist nichts dahinter. Und quasi so möchte ich nicht mit mir umspringen lassen. Ich finde, das ist durchaus ein berechtigtes Anliegen, das man dann als Verbraucher oder Verbraucherin hat.
Da gebe ich Ihnen recht. Es ist auch Zeit, die man aufwendet. Auch Lebenszeit ist wertvoll. Also insofern sind das aber keine greifbaren Summen. Was man aber natürlich machen kann, ist Beschwerde einzulegen beim Bundesamt für Justiz. Das ist jetzt die zentrale Aufsichtsbehörde. Und da kann man dann halt zumindest dann halt gegen diese Unternehmen dann auf diese Art und Weise vorgehen.
Das wäre nämlich meine Frage, wer kontrolliert die Inkasso-Unternehmen? Weil da sicher gibt es viele, viele, die das ganz ordentlich alles abarbeiten, aber eben es gibt auch die anderen und die muss ja dann trotzdem irgendjemand in den Blick nehmen, finde ich.
Ja, genau. Da, wie gesagt, gibt es jetzt eine zentrale Aufsichtsbehörde. Das war früher sehr auf alle Bundesländer verteilt und dadurch natürlich auch, würde ich mal sagen, haben unterschiedliche Aufsichtsbehörden auch unterschiedlich intensiv gearbeitet an diesen Sachen und auch Sachverhalte drängen sich nicht unbedingt auf, wenn das überall einzeln auftritt. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir jetzt eine zentrale Aufsichtsstelle haben und dort sollte man dann eben auch die Beschwerden einreichen, damit die Aufsichtsbehörde auch gegen unseriöse Anbieter vorgehen kann.
Dann geht es jetzt in unserem Thema um Inkasso und alles, was damit zusammenhängt, noch um das wichtige Thema Ratenzahlung und Abtretung. Inkasso-Unternehmen bieten sowas an, ne? Ratenzahlung. Worauf muss ich da achten als Verbraucher und Verbraucherin?
Ja, also jetzt nochmal ganz konkret zur Ratenzahlung. Das ist natürlich eine Möglichkeit, offene Forderungen abzustottern, wenn man nicht die Gesamtsumme hat. Insofern ist das natürlich eine Option. Allerdings muss man wirklich auf die Rahmenbedingungen aufpassen. Häufig ist es so, dass bei Ratenzahlungen dann ja nochmal Zinsen dazukommen,
Ja.
weil man einfach immer später die Forderungen bezahlt. Zweitens ist es so, dass dann halt die Ratenzahlung selber auch nochmal zusätzliche Kosten verursacht. Und insgesamt ist es so, dass wenn man Ratenzahlungen tätigt, diese Zahlungen erstmal auf die sogenannten Nebenkosten angerechnet wird. Also das heißt, ich zahle erstmal die Zinsen, die Inkassogebühren und gegebenenfalls gar nicht die eigentliche Hauptforderung. Und dann tappe ich möglicherweise in diese Falle, dass die Hauptforderung immer bestehen bleibt, ich immer wieder darauf Zinsen zahle und nie was abbezahle. Das ist natürlich ganz, ganz erschreckend für viele Verbraucher, wenn sie dann das Gefühl haben, ich habe doch jetzt schon seit, nicht nur das Gefühl, sondern sie haben schon seit Jahren gezahlt, aber eigentlich nicht die Forderung beglichen. Und da muss man ganz genau aufpassen, wie ist das geregelt mit der Ratenzahlung, zahlt man dann auch wirklich die Forderungen ab, wie viele Kosten kommen dazu. Und ähnlich ist es so ein bisschen bei der Abtretung. Also wenn man jetzt Abtretungserklärungen einfach so unterzeichnet, dann kann es auch sein, dass man im Inkassounternehmen direkten Zugriff auf das Gehalt oder das Konto gewährt. Und dann wird von dort einfach das Geld eingeholt. Und dann hat man nichts mehr in der Hand, etwas dagegen zu unternehmen. Daher ist es ganz, ganz wichtig, wenn man eine Ratenzahlung vereinbart, genau zu gucken, wie sind die Rahmenbedingungen, wird man dann eine Abtretungserklärung da nochmal untergeschoben, die sollte man streichen oder ablehnen, also genau hinschauen, was man unterschreibt und genau hinschauen, was man vereinbart.
Und das kommt vor, das erleben Sie tatsächlich auch in der Praxis, dass Leute da sagen, ja gut, ich unterschreibe jetzt mal diese Abtretung und dass denen nicht bewusst ist, was das für Folgen haben kann.
Ja, genau. Man denkt dann vielleicht auch, ich kann das ja bezahlen und ich habe dann ja hier die Möglichkeit, dann von meinen Schulden runterzukommen. Und wie ich ja jetzt geschildert hatte, passiert das dann manchmal auch gar nicht. Und dann wird am Schluss dann wirklich dann das Gehalt gepfändet oder also das Gehalt dann eingezogen oder vom Konto abgebucht. Also das kann alles passieren. Und insofern muss man dann wirklich genau darauf achten, was dann halt vereinbart wird.
Jetzt haben wir natürlich im Laufe unseres Gesprächs schon auch die Inkasso-Unternehmen nicht besonders gut dastehen lassen. Einfach aus Gründen der Fairness müssen wir vielleicht auch sagen, es ist nötig, dass es welche gibt und wir sprechen jetzt natürlich von denen, die seriös arbeiten, ne?
Also das ist natürlich klar, dass es halt auch viele Unternehmen, gerade so kleine mittelständische Betriebe, die jetzt nicht dann in ihrer Struktur und in ihrem Unternehmen dann eine große Rechtsabteilung haben, die das dann alles organisieren kann, dass die sicherlich externe Hilfe brauchen. Das ist klar. Mhm. Man muss auch bedenken, dass es vielfach natürlich auch wirklich auch Verbraucherinnen und Verbraucher gibt, die nicht zahlen oder nicht rechtzeitig zahlen. Auch hier muss es den Gläubigern natürlich möglich sein, da sich Hilfe zu holen und dagegen vorzugehen. Wir erleben leider, deswegen ist das Thema jetzt auch vielleicht so negativ behaftet, sehr viele Sachverhalte, bei denen es nicht wirklich sauber funktioniert und nicht fair funktioniert. Ja. Und da werden Verbraucher übervorteilt, da werden Verbraucher im Gesamten dann halt schon abgezockt. Und das geht dann natürlich auch zulasten von allen anderen. Und insofern ist es natürlich wichtig, hier darauf zu achten und darauf hinzuweisen, wie kann man sich schützen, worauf muss man achten, um eben diesen unseriösen, diesen Abzockern eben halt auch ein bisschen Einhalt zu gebieten.
Ganz, ganz unbedingt. Und ich würde vorschlagen, wir spielen eine Musik und dann fassen wir nochmal so die wesentlichen Punkte zusammen, wie man es am besten vermeidet, dass man eben ein Inkassofall sozusagen wird und nochmal die zwei, drei wichtigen Punkte, was zu tun ist, wenn dann dieser Brief im Briefkasten liegt. Bis hierhin vielen Dank. Dann fassen wir doch nochmal die wichtigen Punkte zusammen. Liebe Frau Halm, was kann ein Verbraucher, Verbraucherin konkret tun, um Inkassoforderungen möglichst zu vermeiden?
Also natürlich immer im Überblick haben, was muss ich bezahlen, was habe ich für offene Rechnungen. Und dann eben auch regelmäßig den Kontostand überprüfen, was kann ich mir leisten, wo komme ich gegebenenfalls in Verzug, auch ohne Mahnung. Und da ist immer das Monatsende natürlich immer ganz besonders wichtig, weil hier ist vielleicht das Gehalt noch nicht drauf, aber es kommen schon Abbuchungen. Also das muss man im Blick behalten. Ebenso, was habe ich denn überall an Lastschriften schon erteilt? Also womit muss ich rechnen, was noch abgebucht wird? Also das heißt, das Konto sollte ausreichend gedeckt sein, damit von der Seite schon mal nichts kommt. Und wenn dann eine Rechnung kommt, dann natürlich auch genau prüfen, ist die berechtigt, muss ich die zahlen und wenn sie nicht berechtigt ist, sich dagegen wehren. Und wenn sie berechtigt ist, Fristen notieren, damit man eben nicht am letzten Tag zahlt.
Genau, nicht am letzten Tag, weil dann bin ich eigentlich schon im Verzug. Wichtig ist, wann das Geld beim Gegenüber ankommt. Also gerne 2-3 Tage, bevor die Frist endet, schon mal aktiv werden.
Genau, so rechtzeitig, dass das Geld rechtzeitig eingeht, nicht rechtzeitig rausgeht. Also das ist wichtig zu beachten. Und und wenn man sich unsicher ist, dann wirklich auch mal bei uns erkundigen, bei uns nachfragen. Wir haben so viel mit diesem Thema zu tun, dass wir da sehr gut Rückmeldung geben können und auch einfach für Sicherheit auch sorgen können, wenn man sich unsicher ist, wie man reagieren soll.
Also wenn ein Inkassobrief kommt, erstmal schauen, ob er berechtigt ist. Wenn er unberechtigt ist, auch das haben wir jetzt erfahren in unserem Gespräch, dann schriftlich Widerspruch einlegen und zwar per Einschreiben. Das auch abheften, dass man weiß, ich bin aktiv geworden, dann kann auch kein Schufa-Eintrag erfolgen. Also man muss auf jeden Fall was tun. Das ist das Wichtigste. Nicht einfach sagen, unangenehm, aber geht mich nichts an, ich habe ja nichts gekauft, ich bin niemandem was schuldig, ich schmeiß das Ding mal weg. Das ist immer die schlechteste aller Möglichkeiten.
Das ist sehr gut zusammengefasst, genau. Man muss auf jeden Fall aktiv werden, das ist das Allerwichtigste.
Und eben sonst Hilfe holen, wir haben es schon angesprochen, es gibt einen, wie sagen Sie zu diesem Tool, Werkzeug, wie man so schön neudeutsch sagt, bei euch auf der Seite den Verbraucherschützern, ein Inkasso-Rechner oder Inkasso-Prüfer, wie heißt das nochmal?
Genau, auf der Verbraucherzentralen Seite gibt es den Inkasso-Check, einfach dort.
Inkasso-Check, das war das Wort.
Genau. Ja.
Und da kann ich diese ganzen Sachen ein bisschen mit eurer Hilfe abarbeiten und da würde ich auch einen Musterbrief finden.
Genau.
Für den Fall, dass ich einen Widerspruch einlegen möchte, was da drin stehen muss, steht dann da auch ganz genau.
Genau, und dann geht man schon mal mit einem besseren Gefühl an die Sache heran, weil das ist, glaube ich, genau der Punkt mit diesen Drohszenarien, mit dieser Unsicherheit, mit dem Schufa im Hintergedanken, das verunsichert und das führt dann dazu, dass man vielleicht was zahlt, was man nicht zahlen muss oder eine falsche Entscheidung trifft. Und insofern uns ist es wichtig, da mehr Sicherheit, mehr Souveränität den Verbraucherinnen und Verbrauchern an die Hand zu geben, damit sie einfach bessere Entscheidungen treffen können.
Und der Appell von uns beiden, den wir immer richten, gesunder Menschenverstand. Bitte überlegen, nachdenken, erstmal hinsetzen, durchatmen und schauen, was ist denn da jetzt? Nicht panisch werden, sonst auch jemanden drüber schauen lassen. Es hat hoffentlich jeder in seinem Umfeld irgendwie einen Ehemann, Ehefrau, Lebenspartner, vielleicht auch kann ein Kind, eine Enkeltochter. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, komm, wir gucken uns das zusammen an. Auch das kann ja schon mal ganz hilfreich sein.
Absolut. Und auch keine falsche Scham. Bitte wirklich irgendwie jemanden fragen und dann gemeinsam drüber entscheiden, weil es trifft fast jeden Mal und insofern ist man da in guter Gesellschaft.
Ja, leider. Gut, leider. Liebe Frau Halm, vielen Dank. Sie haben uns wieder gut weitergeholfen. Wie gesagt, nachlesen kann man es zum Teil auf unserer Internetseite beziehungsweise bei Ihnen, bei der Verbraucherzentrale. Und die Sendung gibt es wie immer als Podcast zum Nachhören. Dann kann man den ein oder anderen Tipp nochmal in Ruhe sich vergegenwärtigen. Danke für Ihre Zeit und Ihren guten Rat und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Dankeschön.
Danke, tschüss.